Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Pour que la honte change de camp. Damit die Schande die Seite wechselt. Ein inzwischen berühmt gewordenes Zitat von Gisèle Pelicot bzw. ihren Anwälten im großen Prozess, der gerade in Frankreich stattfindet und über den wir heute auch sprechen werden. Und damit hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
Hallo Isabel Rohner, vielen Dank, hast du das Zitat gebracht. Das ist so treffend, dass die Schande endlich das Lager wechselt, dass also eben wirklich die Schuldigen sich mal endlich schämen würden, dass wir endlich eine Urteilskraft und Gerechtigkeit hätten. Also ich bin sehr gespannt, ich habe die Geschichte nicht weiterverfolgt, weil ich in den letzten 3 Wochen vor allem auch aufgeräumt habe. Ich war auch in dem wunderbaren Gosteli-Archiv, dem Archiv der Schweizerischen Frauenbewegung und der Schweizerischen Frauen, und das war großartig, das hat enorm gut getan, auch wieder mal die Longue Durée der Geschichte anzuschauen. War
du
super.
Du bringst da auch einen Großteil deines, du lebst ja noch, von daher ist es kein Nachlass, deiner Lebensunterlagen dahin. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Das ist, wie ich immer sage, ich werde in 50 Jahren dann viele Universitätsarbeiten, hoffentlich nicht nur Universitätsarbeiten, sondern auch Romane beflügeln können. Nicht nur mit meinem Leben, sondern mit dem Leben von vielen Organisationen, in denen ich sehr stark und an vorderster Front aktiv beteiligt war und hoffentlich noch bin. Dann.
Und weißt du, ich muss das jetzt mal gerade hervorheben, ganz viele Frauen kümmern sich nicht im Kern ihres Saftes und ihrer Kraft um ihren Nachlass. Ja. Und das ist total wichtig, weil auch das ist ein Baustein, damit unsere Geschichte nicht verloren geht.
Das ist
also
die,
auch wir sind Teil der Geschichte.
Das ist, das ist wahnsinnig wichtig und ich ermuntere alle, ihr Werk zu kuratieren und auch so zu hinterlegen für einen Nachlass, also dass endlich die Frauen nicht immer, die wichtigen Frauen in der Gegenwart nicht immer verschwinden und unsichtbar gemacht werden.
Ist mit ein Grund, warum so viele Frauenpersönlichkeiten, große Kämpferinnen für unsere Demokratie ja erstmal wieder ausgegraben werden mussten. Das betrifft auch Hedwig Dohm, ne? Die sich nicht um ihren Nachlass gekümmert hat, im Gegenteil, die viele Unterlagen vernichtet hat, weil sie fand, ach nee, will ich dann doch nicht. Dann kamen 2 Kriege, haben das Übrige getan. Im Gegensatz zum, das ist das große, große Gegenbeispiel, ne? Goethe.
Ja.
Der irgendwie mit 35 schon angefangen hat, akribisch seinen Nachlass und sein Andenken vorzubereiten, was ein Grund ist, warum der heute die Stellung hat in unserer Literaturgeschichte, in unserer Wahrnehmung von Literatur, in unserem Kanon, die er hat. Hätte er das nicht gemacht, meine These, wäre das anders verlaufen. Also Schiller zu Lebzeiten war ja prominenter als Goethe.
Das ist sehr spannend, sehr spannend. So habe ich mir das noch nie überlegt, weil ich wirklich Goethe nach wie vor schon auch sehr talentiert werde, als sehr talentiert betrachte.
Und du weißt ja, wie ich
um sein Werk, also vor allem, ich möchte hier nochmal sagen, ich finde immer die Wahlverwandtschaften, finde ich großartig. Also nicht so, wie es der Goethe dann irgendwie geschrieben hat, aber das Thema und die Variationen, das ist so modern, das finde ich großartig. Immer
ja,
noch.
Ich wurde da sehr beeinflusst durch einen wunderbaren Künstler, Joey Kerr, der immer von John the Wolf Gothy gesprochen hat,
was
ich wahnsinnig lustig finde immer. Aber gut, das sind dann die kleinen humorvollen Höhepunkte des Tages einer Germanistin. Ne?
Aber ich finde die Germanistin, wenn wir die schon erwähnen, möchte ich hier nicht unterlassen, von Isabel Rohner den Krimi Gretchens Rache nochmals wärmstens zu empfehlen. Wirklich hervorragend. Ich liebe dieses Buch.
Ja,
also wenn es gerade um Goethe geht.
Es gibt übrigens nur noch Restexemplare der Auflage. Das heißt, wenn ihr den nicht kriegt, schreibt mir eine Mail. Es ist auch eine Möglichkeit.
Ja, okay.
So, ich würde gerne, bevor ich es vergesse, auf zwei anstehende Veranstaltungen bzw. Termine hinweisen, weil ich würde mich wahnsinnig ärgern, wenn ich es vergessen würde. So, alle bitte notieren. Vom 4. bis 6. Oktober 2024 findet in Erfurt ein bahnbrechender Kongress statt, organisiert von den Frauenheldinnen, die erste Heroika, die Konferenz der widerständigen Frauen. 2,5 Tage in Erfurt, alle Infos dazu auf www.frauenheldinnen.de. Eine Liste von großartigen Frauen, von großartigen Feministinnen ist angekündigt. Unter anderem Seyran Ateş, Inge Bell, Ali Schwarzer, Rona Duwe, Sana Ramadani, Eva Engelken. Das sind jetzt gerade die, die mir in den Sinn kommen, aber es sind noch viele, viele mehr. Guckt und wenn ihr Zeit habt, fahrt nach Erfurt. La Stempfli und ich werden es beide nicht schaffen, was uns ein bisschen ärgert.
Ich bin mir
ärgert.
Noch nicht ganz sicher.
Oh, also okay, ich motiviere dich jetzt gerade, da teilzunehmen.
Ja, genau. Nee, ich habe einfach große Terminprobleme. Ja, aber es ist ganz wichtig, Heroika, also die Zusammenkunft, die Konferenz für die widerständigen Frauen. Das heißt, wir müssen quasi wieder den Feminismus und die Frauenbewegung für uns reklamieren als Frauen. Sehe ich das richtig?
Absolut. Und das geschieht. Ne? Wir sind viele. Wir kommen nur in unserer Medienlandschaft nicht so sehr vor. Aber ehrlich gesagt, die Frauenbewegung, historisch gesehen, hat immer ihre eigenen Organe gegründet, weil sie eben nicht so sehr vorkam in den Mainstream-Medien, die es natürlich schon im 19. Jahrhundert gab.
Ne? Absolut, absolut. Ich finde da schon für unsere Hörer und Hörerinnen einfach zur Erinnerung und zur Einordnung, es gibt die Frauenbewegungen immer in Wellen und die Antifeminismen und die Antigleichstellungsorganisationen, die werden dann auch in unterschiedlichen Wellen immer stärker. Und das finde ich enorm spannend, dass wir das in unseren Lebzeiten auch noch erleben müssen. Weil ich habe ja immer gesagt, wenn meine politischen Ideen Mehrheit werden, weiß ich, dass irgendwas stimmt nicht ganz. Ich muss da nochmal hinterfragen. Habe aber immer sofort den Satz gebracht, einzig und allein beim Feminismus und der Frauenbewegung wird mir dies nicht passieren. Jetzt angesichts der Sprechaktpolitiken einer sogenannten Transaktivismen, die aber eigentlich eine neue Ideologie darstellen, um die Wirklichkeit und Wahrheit außer Kraft zu setzen und dies natürlich sofort am Frauenkörper und an den Frauen üben, angesichts dessen ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt alle Feminismus schreien, es überhaupt nicht mehr, aber sehr oft nicht der Feminismus ist, für den unsere Heldinnen, auf den Schultern wir stehen, gekämpft haben. Und das finde ich faszinierend an den politischen Bewegungen. Und das finde ich faszinierend, darüber nachzudenken, wie weit konnte es kommen. Und das konnte so weit kommen, weil eben die Macht der Codes, der Algorithmen, diese Sprechaktpolitiken, die die Welt und Wirklichkeit außer Kraft setzen wollen, jetzt in den Medien, in allen Kulturinstitutionen in der Mehrheit sind und genau das pushen, dass wir nicht mehr über unsere Welt gerade vor der Haustüre sprechen, sondern eben, wie unsere alle Medien voll sind vom amerikanischen Wahlkampf, als ob wir eben für den amerikanischen Präsidenten oder amerikanische Präsidentin wählen könnten. Und das sind so Prozesse, die sind wichtig zu reflektieren, philosophisch zu analysieren und deshalb ist es so großartig, dass frauenheldinnen.de diese Heroika-Konferenz organisieren. Und wir werden Tausende von Frauen hoffentlich nach Erfurt kriegen.
Das vielleicht nicht. Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Aber wenn die da sind, und das werden viele sein, und das werden Hunderte sein, sich gut vernetzen und ihre Kräfte auch bündeln, um gemeinsam unsere Politik auch zu verändern. Ne? Dann haben wir viel erreicht.
Ja. Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Also ich bin mir es noch am Organisieren. Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Die Ronerin fehlt.
Ja, okay. Danke schön. Naja, also ich werde dafür beim zweiten Termin dabei sein. Der zweite Termin ist am 1. November 2024 von 5 nach 12 denn es ist 11:05, von 12:05 bis ungefähr 16 Uhr vor dem Deutschen Bundestag findet statt eine Demonstration gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das am 1. November 2024 in allen Stufen in Kraft tritt. Diese Demonstration wird organisiert auch von zwei bemerkenswerten Organisationen und tollen, tollen Frauen, nämlich Lasst Frauen Sprechen und Alice Quad Berlin. Und sie findet statt unter der Überschrift Für Wissenschaft, Demokratie, Frauen und Kinder. Und auf dieser Demonstration werde ich auch sprechen, gemeinsam wieder mit vielen engagierten Frauen, die zum Teil auch bei der Heroika sein werden. Also da gibt es ja, wir ziehen ja alle an einem Strang und die Überschneidungen sind riesig. Helen Joyce wird auch dabei sein, die internationale Autorin. Und wer fällt mir noch ein? Marie-Louise Vollbrecht. Viele, viele weitere. Es ist total wichtig, dass bei dieser Demonstration vor dem Bundestag wirklich viele Frauen sind. Und ich,
Helen Joyce, ja. Ich möchte noch sagen, Helen Joyce, falls das einigen nicht bekannt ist, die hat ein sehr gutes Buch über Trans, das heißt auch Trans, geschrieben. Ich würde das allen empfehlen, sich das anzuschaffen. Also es ist dann auch eine Unterstützung für Helen Joyce, die im englischsprachigen Raum sich wirklich eine ganz wichtige Position erarbeitet hat und in ganz vielen Podcasts herausragende Gespräche führt, ja.
Unsere Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig folgen, erinnern sich vielleicht an meine Erzählung von April, meine erste Demo, wo Regula Stempfli ein bisschen müde gelächelt hat, natürlich unterstützend, aber nichtsdestotrotz. Ne? Also wir kommen da durchaus aus unterschiedlichen Kulturen des
und
Protestes,
Milieus.
Ne?
Ja, also durchaus. Ich als linke Aktivistin habe so viele Demos besucht und selber organisiert und zuvorderst mitmarschiert und auch geredet, die ich nicht an beiden Händen abzählen kann. Aber also
während
du warst
ich
dann
als liberales, freischwebendes Kompetenzzentrum doch eher über Podcast-Texte und der Bücher, das eint uns ja. Also wir konstruieren hier einen Unterschied, den es so auch gar nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz, es war meine erste Demonstration, an der ich teilgenommen habe im April und für die ich auch selber ein Demonstrationsschild gebastelt habe und erzählt habe, so weit ist es gekommen, die Rohnerin fängt hier an, Demo-Schilder zu basteln, um dagegen vorzugehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist total wichtig, dass bei dieser Demonstration am 1. November viele, viele Frauen, und hier sind wir dann bei deinen Tausenden, vor dem Bundestag stehen. Denn das ist ein Zeichen. Und es ist anstrengend und es ist nervig und ich würde auch lieber etwas anderes tun. Das
Absolut.
Geht uns allen so.
Absolut.
Aber ich brauchen hier jede Einzelne, wirklich. Ich meine das wirklich ernst. Und wenn ich das sage, dann ist das schon dramatisch.
Tatsächlich, ich habe auch noch einen Termin und zwar am 26. September 2024 im Cabaret Voltaire, in diesem legendären Ort, wo sich die Dadaisten und Dadaistinnen vor allem, Hannah Höch, getroffen haben, 1915 in Zürich. In diesem legendären Ort wird mein neues Buch vorgestellt. Es ist nicht mein Buch natürlich, sondern ich habe lediglich einen Artikel, das meiste schon gedacht. Es gibt ein Podiumsgespräch unter drei Autorinnen und Autoren. Ich habe es auf meine Homepage gestellt. Dort könnt ihr ganz frei kommen und wir werden uns treffen. Es geht darum, dass Philosophen, Philosophinnen eigentlich das Gute schon gedacht haben und es alle Weisheit dieser Welt heißt das Buch und eben Autoren und Autorinnen sich darüber Gedanken machen. Ich habe natürlich Hannah Arendt genommen, was wir alles schon wissen und wie wir das demokratisch schon längst umsetzen könnten oder was uns das als Lebenshilfe auch wirkt. Es ist ein sehr schöner, feiner Band geworden, eines ganz kleinen Verlages, Schweizer Verlages, wunderbar, von Rachele De Caro. Also 26. September 2024. 24.
Da kann ich nicht, das ist mein Hochzeitstag, aber vielen Dank für den Tipp. Ich wollte bitte noch mal zwei Sätze zurückgehen zum 1. November, weil ich jetzt gerade letzte Woche wieder angesprochen wurde von einer jungen Frau, die sagte, ich habe das mitgekriegt auf den sozialen Medien. Sie positionieren sich da ja sehr eindeutig gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Warum? Ja. Selbstbestimmung ist doch sowas Tolles. Jetzt weiß ich, wir haben das schon ganz, ganz oft in unserem Format, in unseren Gesprächen gesagt. Ich möchte es aber noch mal ganz kurz sagen, weil das ist so wichtig. Nur weil ein Gesetz einen guten Namen hat, heißt es nicht, dass der Inhalt gut ist. Mhm. Nur weil ein Gesetz so heißt, wie es in anderen Ländern, Stichwort Schweiz, auch ein Gesetz gibt, heißt es nicht, dass es genau so funktioniert. Denn das deutsche Gesetz und das Schweizer Gesetz sind diametral. Beim deutschen Gesetz ist meine Kritik fundamental demokratietheoretisch. Dieses Gesetz, wie es in Deutschland in Kraft tritt am 1. November, steht im Widerspruch zu unserem Grundgesetz.
Richtig.
Und zwar in mindestens 3 Grundgesetzartikeln. Der erste, Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, geht von einer biologischen Definition von Geschlecht aus. Das Selbstbestimmungsgesetz sagt, jede Person, eben nicht festgezurrt auf so Transgender, sondern jede, ich, Regula Stempfli, aber vor allem ganz, ganz viele Männer, die dieses Gesetz ausnutzen werden, potenziell auch Kriminelle, können einmal im Jahr ihr Geschlecht, in Anführungszeichen, im Standesamt ändern, neuen Namen machen. Das widerspricht Artikel 3. Es widerspricht auch Artikel 5, Meinungsfreiheit. Denn mit dem Offenbarungsverbot, was in diesem Gesetz festgeschrieben ist, ist es uns verboten, darauf hinzuweisen, dass die Person, die da vor uns steht, früher mal ein Mann war.
Richtig.
Darauf steht inzwischen dann ab dem 1. November bis zu 10.000 Euro Strafe. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das steht so im Gesetz, können alle nachlesen. Dieses Gesetz widerspricht der Pressefreiheit. Denn auch die Presse, da gibt es die ersten Fälle inzwischen, wird vor Gericht gezerrt, wenn sie biologische Männer Männer nennen. Und das ist ein Problem für unsere Pressefreiheit und natürlich auch für unsere Statistik. Wenn plötzlich die Statistik der Gewaltfälle, der häuslichen Gewalt hochschnellt, weil plötzlich vermeintlich auf dem Standesamt als Frauen registrierte Männer Gewalttaten vornehmen und die Presse darüber nicht berichten darf, ist das absolut antidemokratisch und eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Das sind meine 3 Hauptpunkte. Es gibt viele, viele mehr. Es gibt viele, viele sehr, sehr gute Gutachten, die auf diese Probleme schon frühzeitig hingewiesen haben. Auch auf die Probleme natürlich Kinderschutz, ne? Elternrechte. Aber das werden meine 3 Punkte sein, für die ich mich stark mache am 1. November.
Ja, das ist ganz wichtig. Ich möchte etwas ergänzen, und zwar geht es tatsächlich darum, dass es ein Gesetz jetzt gibt für Sprechakt- und Denkaktverbote. Also wir sind wieder so weit, dass wir eben, du sagst mit der Pressefreiheit, aber es ist grundsätzlich das Recht auf Wirklichkeitsbezug, dass gewisse Begriffe nicht mehr verwendet werden dürfen, die ganze Geschichte darf nur noch in einer Art und Weise erzählt werden. Und das finde ich schon, also es ist so, the thought crimes, genau, es geht um die Gedankenkriminalität, die jetzt auch unter Strafe gesetzt wird. Und das finde ich sehr heavy.
Also ja, das stinkt mir, weil es klingt wie eine Verschwörungstheorie. Es ist aber Gesetz, es ist Recht, es ist der Rahmen.
Ja. Also das ist das, also das Selbstbestimmungsgesetz hat enorm von meinem Elan genommen, mich für die Demokratie in Deutschland zu engagieren. Weil ich nach wie vor fassungslos bin, dass dieses Gesetz am 1. November in Kraft tritt.
Und weißt du, was mich wahnsinnig aufregt als Bürgerin? Es gibt überhaupt keine Missbrauchsregelungen in diesem Gesetz. Und das ist auch so ein Unterschied zur Schweizer Regelung. Ne?
Ja.
In der Schweiz, man kann das einmal machen.
Einmal. Genau.
Und nicht rückwirkend, wie in Deutschland. In Deutschland kannst du die Geburtsurkunde anpassen lassen, in der Schweiz nicht. Ne? Ein Schuss, ab dann bist du so eingetragen. Und kommt raus, dass du diese Möglichkeit missbrauchst, hast du ein großes Problem in der Schweiz. Und diese Möglichkeit gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen wird werden die anderen gemaßregelt und unter Strafe gestellt.
Die Gefahr von Missbrauch ganz klar benennen. Es ist wirklich krass. Ja, es ist wirklich krass. Noch krasser ist eben, dass das in den Medien, in der ganzen Empörungsspirale einfach wirklich kaum diskutiert wird. Dass dieser große Verfassungsbruch kaum zur Sprache kommt. Und das ist ein Versagen der Medien.
Ja. Es sei denn, der große Abu Chaka, der Clan-Chef von Berlin oder einer der Clan-Chefs, wird dieses Gesetz dann brauchen. Ne? Und dann potenziell...
Vielleicht gibt es da mal eine
Diskussion. Oder jemand aus dem Clan, und es zeigt dann die Absurdität auf. Also,
mal sehen.
Mal sehen. So.
Okay. Also wir sind eigentlich nicht sehr positiv unterwegs, außer dass sich die widerständigen Frauen treffen. Ich habe gesucht und gesucht und keine positive Mitteilung gefunden, außer dass es schön ist, dass es die Podcastin noch gibt. So, jetzt erzähl uns doch, wenn du magst, weil ich das wirklich viel zu wenig mitgekriegt habe, weil ich mir auch am Überlegen bin, mich aus Ex völlig zurückzuziehen. Über die Geschichte des Zitates, mit dem du begonnen hast, es ist Zeit, dass die Scham, die Schande, die Seite wechselt.
So, und weißt du was, ich versuche das jetzt positiv zu erzählen und sagen, wir haben eine ganz, ganz große Heldin, nicht nur in der letzten Woche und nicht nur im letzten Monat, sondern in den letzten Jahren, und das ist Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot ist inzwischen Anfang 70 und steht vor einem der größten Prozesse, die in Frankreich gerade laufen, als Initiatorin vor Gericht, weil sie gegen ihren Mann klagt, der sie über Jahre betäubt hat und dann betäubt, bewusstlos vergewaltigt hat. Und nicht nur das, er hat sie auch im Netz anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten und stieß auf eine riesen Resonanzfrage. Ja. Also mit ihm, Dominique Pelicot, sind über 50 Männer jeden Alters und jeder Herkunft und jeder Berufstätigkeit vor Gericht. Über 50 Männer. Und diese Frau tritt vor Gericht und hat dafür auch gekämpft, dass dieser Prozess öffentlich ist. Das heißt, dass das bekannt wird.
Dass die Medien berichten, dass wir auch davon hören in Deutschland.
Oder? Und dass die Männer als Täter nicht anonym bleiben.
Ja, wunderbar.
Ja. Und dieser Prozess, also ich finde, es lässt uns allen das Blut in den Adern gefrieren, wenn wir uns das vorstellen, was da passiert ist. Offenbart so viel Abgrund und so viel Frauenhass und so viel normalisierter Frauenhass dieser Männer, dass wir darüber sprechen müssen. Also wir müssen uns das mal vorstellen. Über 50 Männer haben diese Frau bewusstlos angetroffen, haben sich an ihr vergangen, haben sie vergewaltigt, wurden dabei gefilmt, wussten auch, dass sie dabei gefilmt wurden und hatten null Unrechtsbewusstsein.
Ja, das ist das Unterirdische, oder? Also das ist das, wo das ist Stop and Think, oder? Das ist ja das, was Hannah Arendt auch im Nationalsozialismus und im Kommunismus immer wieder feststellt, ist, dass diese Selbstrechenschaft sich selber gegenüber, wie kannst du einem Menschen in den Spiegel schauen, der so etwas tut? Wie kannst du ein normales Leben führen, wenn du so etwas tust? Das geht nicht. Verstehst? Das geht als Mensch. Du hast eigentlich dein Menschsein verwirkt. Genau
ja,
in dem
aber das Schlimme ist ja, dass es geht. Weißt du, diese Männer zeigen ja, dass es geht. Das waren zum Teil ihre Nachbarn. Das waren Leute aus dem kleinen Dorf.
Ja, ja.
Das waren auch Leute, die immer wieder gekommen sind.
Ja, klar. Ja,
es gab nur drei Männer, die, als sie festgestellt haben, dass diese Frau wirklich bewusstlos ist, wieder gegangen sind. Aber keiner hat die Polizei eingeschaltet.
Ja.
Keiner hat gesagt, ey, da läuft was schief. Alle waren irgendwie der Meinung, offensichtlich, naja, ist ja die Ehefrau dieses Typen, der besitzt sie. Der besitzt sie.
Ja, 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 ja.
Und ich frage mich, weißt du, das ist ja eine heftige Normalität oder Deformation dieser Männer gegenüber allen Frauen. Und also mir kann auch niemand erzählen, dass das in ihren Privatleben normale Leute waren, im Sinne von, dass die das nicht auch anderweitig gemacht haben. Also es gibt jetzt einen Fall, ne, wo rausgekommen ist, einer dieser Männer hat seine eigene Frau dann auch betäubt und vergewaltigt. Aber das prägt doch das Verhältnis dieser Männer zu allen Frauen in ihrer Umgebung.
Absolut. Zu Mädchen, zu Kindern. Also das ist diese Banalität des Bösen, dass eben die Alltäglichkeit der Gewalt als Normalität oder von oben herab verordnet oder eben als Selbstreflexion, ja, es machen ja alle, legitimiert wird. Mhm. Und da sehen wir schon, also der Frauenhass zeigt und die unterschiedlichsten Formen. Und weil die Frauenbewegung seit Jahrhunderten darauf aufmerksam gemacht, auf die Gewalt, also auch die physische und psychische Gewalt an Frauen, wird sie dann immer wieder ausgehebelt, weil sich die Männer offensichtlich das Recht nehmen wollen, über Frauenkörper, Mädchen und Frauenkörper und eben in der katholischen Kirche beispielsweise über Kinder, Knabenkörper ein Verfügungsrecht zu haben. Also mich fasziniert tatsächlich, wie wir von normalen Männern sprechen können, wenn diese normalen Männer das Normalste am Menschsein nicht an sich geübt haben, nämlich will ich mit einem Vergewaltiger zusammenleben? Ich bin Vergewaltiger, ich bin Mörder. Das können die wenigsten sagen.
Ja, es gibt auf X ein bemerkenswertes Account, nämlich at Katrin Kemmler 1, sie nennt sich Catherine Lysistrata. Wir werden sie auch im Text dann erwähnen, dann seht ihr das Kürzel, wenn ihr folgen wollt, es lohnt sich sehr. Sie wohnt in Frankreich und übersetzt ganz viele Medienberichte aus Frankreich auf Deutsch. Und von daher, als du gesagt hast, ne, du überlegst dir aus X auszusteigen, X bietet immer noch in einigen Punkten sehr, sehr gute Infos, unter anderem durch die Initiative so engagierter Frauen wie Katrin Kemmler. Sie hat sich die Aussagen der über 50 Mitangeklagten durchgesehen und da auch eine deutsche Übersetzung veröffentlicht, wer des Französischen nicht mächtig ist. Das ist so gruselig. Die wenigsten dieser 50 sagen,
haben ein Schuldbewusstsein.
Oh ja, ja. Das war jetzt nicht so toll von mir, um es jetzt mal schön zu sagen. Ne? Die meisten sagen oder erfinden irgendwelche Ausreden. Ja mir ging es in der Phase nicht gut.
Genau.
Oder einer sagte sogar, nein, die war nicht bewusstlos. Das war völlig im Einverständnis. Dann hat man denen die Videos ihrer eigenen Vergewaltigung vorgeführt.
Oh.
Und dann haben die gesagt, ja, oh, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Das ist irre. Also wir haben auch einen Fall, wo überhaupt nicht fraglich ist, ob die Leute, diese Männer schuldig sind. Ne? Weil es gibt diese Videos und wohl zu hunderten Videos.
Was mich aber, glücklicherweise, also in Zukunft wird es noch schwerer sein, weil die KI ja mittlerweile selber Videos herstellt. Also unser Urteilsvermögen, was ist wirklich und was ist nicht wirklich, wird mehr und mehr durch die Codes und Algorithmen total außer Kraft gesetzt. Und das ist die riesengroße Gefahr, dass wir die Welt tatsächlich verlieren. Dass wir in einem neuen Totalitarismus sind. Wir sind übrigens teilweise schon drin, wo zwischen wahr und nicht wahr, zwischen Recht und Unrecht, siehe das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, nicht mehr unterschieden wird. Stell dir mal vor, dieser Fall wäre in 10 Jahren in Deutschland und von den 50 vergewaltigenden Männern wären jetzt 10 sogenannte neue Frauen, also 10 Frauen. Die Gerichte, dürfte der Prozess nicht öffentlich sein. B, die Gerichte könnten auch gar nicht eruieren, ihnen wären die Hände gebunden, die Vergangenheit dieser Frauen als Männer darzustellen und anzusprechen. Das ist mir jetzt nur in den Sinn gekommen, als ich das, als ich dich zu Beginn gehört habe und jetzt dieser Fall. Also dieser Fall ist, und sie hat den nach Jahren, also das ist über Jahre gegangen, oder wie ist das? Ich kenne eben
über
den
10
Fall
Jahre,
nicht.
Genau, über 10 Jahre.
Über 10 Jahre.
Sie hat es 2020 per Zufall herausgefunden, weil die Polizei den Mann festgenommen hat, weil er in einem Supermarkt Frauen unter den Rock gefilmt hat. Und daraufhin
Ehemann.
Ja, ihren Ehemann.
Ja.
Und daraufhin hat die Polizei seine Geräte beschlagnahmt und dann diese ganzen Videos gefunden. Dann unter anderem unfassbar. Seine Frau auch eingeladen zum Gespräch. Und sie dachte, sie ist jetzt da, weil ihr Mann im Supermarkt Frauen unter dem Rock gefilmt hat und stellte plötzlich fest, nein, ich bin massiv Opfer
von sexueller, massenhaften Vergewaltigung.
Gewalt. Ja. Massivster Gewalt.
Das ist echt
massivster
krass.
Gewalt. Und inzwischen ist ja auch rausgekommen, dass auch
die Tochter. Ja.
Genau. Ah, du hast ja doch alles mitbekommen.
Die Tochter, ich habe nichts mitgekriegt, aber so ein paar Fetzen habe ich gesehen, weil ich einfach... weil ich es bei solchen Cases mich auch selber schütze. Also weil wir hätten das auch sagen sollen in der Die Podcastin, das hat hohes Traumatisierungspotenzial. Solche Geschichten oder Retraumatisierungspotenzial. Die sind ganz wichtig, Isabel Runer. Ich sage das einfach nur als Sensibelchen, dass es tatsächlich manchmal auch wichtig ist, sich vor den Details solcher massiven Gewalt von Männern an Frauen zu schützen. Mhm. Weil mein Verhältnis, also auch die Lockerheit und den Optimismus und die Alltagsfähigkeit dadurch beeinträchtigt wird von mir,
zum
beispielsweise.
Teil auch massiv, auf jeden Fall. Ich denke von uns allen. Und das ist ja auch so unfair, ne? Also wir Frauen bekommen das mit und wir bekommen das nie mit als, oh, da ist ein abstrakter Fall in Frankreich, oh, das ist passiert, sondern das könnte uns allen passieren.
Richtig.
Und das ist schon irre.
Also
und
was im Nahverhältnis, also das mit dem Ehemann, das ist das.
Was ich mich halt frage, weißt du, und immer wieder frage, und vielleicht hast du eine Erklärung, eine Antwort darauf, wo ist der Punkt bei diesen Männern, und es sind so viele, wo ist der Punkt, wo aus netten kleinen Jungs Frauenhassern werden?
Also da, der ist sehr einfach feststellbar. Der Mensch, der Mann, ist das radikal sozialste Tier, das wir kennen. Radikal sozial. Und es gibt, wenn du in einem Umfeld aufwächst mit wahnsinniger Pornografie, gerade auch in Frankreich wurde ja das Bürgertum, la Bourgeoisie, in den großartigen Film Noir und den Kunstaktionen der 60er und 70er Jahre wurden alle Werte, quasi bürgerliche Werte, wurden gesmashed, dem Nichts preisgegeben. Das war wichtig, auch für den Fortschritt der Gesellschaft. Die Homosexualität wurde normalisiert. Die Frauengleichstellung wurde normalisiert, bis zu einem gewissen Grade, wie wir sehen. Also das war ganz wichtig. Und dieses Umfeld hat sich in den letzten 30 Jahren, also seit dem Fall der Mauer, in eine neoliberale Pornogesellschaft umgewandelt, die sich nun auch millionenfach digital vermehrt, indem Menschen zur absoluten Ware werden. Und deshalb haben wir auch so ein Banksprech innerhalb der wichtigen gesellschaftlichen und öffentlichen Auseinandersetzungen und politischen Auseinandersetzungen, weil tatsächlich seit 30 Jahren werden wir, wie bei Christa Wolfs Kindheitsmuster, mit Menschenbildern traktiert aus Kultur, Kunst und Medien, die eigentlich den Nihilismus propagieren. Das heißt es nicht. Die völlige, radikale Umwertung aller Werte. Und die wird gepusht, nicht nur gepusht, die findet ihren Ursprung in der in den, im Internet, das ein, den Ursprung in der Pornografie hat, wie die Aufklärung den Ursprung auch in der Pornografie hat mit Marquis de Sade. Und du darfst nicht vergessen, dass all diese Männer mit Pornofilmen, mit Gewaltfilmen sozialisiert werden. Und es gilt als normal. Also ganz viele, und eben junge Frauen sind das angepasste Geschlecht. Natürlich, ich wäre auch eine der Ersten gewesen, bin auch eine der Ersten gewesen, ach, Porno ist doch lustig und alles ist toll und wir sind frei. Wir machen alles mit, um uns zu reproduzieren. Das ist eine große Tragik. Also jede Frau in jeder Gesellschaft passt sich unfassbar an, um Kinder einigermaßen sicher in der Gesellschaft gebären zu können überhaupt. Das sind die großen Tragiken der Geschlechterfrage, der Jung- und Altseinfrage. Und diese Männer sind im Bildmaterial und im sozialen Umfeld, gerade in Frankreich, wo die sexuelle Libertät so gefeiert wird, sie ist auch toll, wenn du sie selbstbestimmt leben kannst, so wie ich. Also, je suis vraiment une Française. Das ist echt wirklich sehr attraktiv. Ich finde das Spiel der Geschlechter in Frankreich enorm verführerisch, aber es gibt eben, alles hat Vor- und Nachteile. Die dunkle Seite ist genau die, dass die Vergewaltigung einer bewusstlosen Frau dann unter sexueller Libertät geht. Und selbst wenn dann bewusst wird, ach ja, die war ja bewusst, das ist nicht so gut, dann quasi ein Psychomops so genau. Und Psychoscheiß reingebracht wird, ja, mir ging es nicht gut, ich habe die Stelle verloren. Oder es ist ja immer so, wenn die Männer, die armen Männer, die Frauen totschlagen, vergewaltigen, was auch immer, die kriegen ja immer wahnsinnig viel Bonus, weil sie ja so in schwierigen Situationen stecken.
Ja, und es würde ihr Leben zerstören, das hört man ja immer wieder, es würde ihr Leben zerstören, würden sie dafür bestraft. Also deswegen dieses, die La Honte doit changer le camp. Also
ja, genau, die Schande sollte endlich das Lager wechseln. Aber ich bringe dir jetzt Beispiele aus der Schweiz. In der Schweiz werden alle Männer, und die Männer hetzen dann auch sofort gegen mich, werden alle Männer entschuldigt und werden in ihrer Karriere befördert. Also es gab den Fall des Walliser Tourismusdirektors, es war ein zweifach, und der war verurteilt vor Gericht wegen sexueller Belästigung, zweifach verurteilter Mann, der wurde von den Walliser Wahlbehörden für den wichtigsten Tourismusposten in dieser Region zum Direktoren ernannt. Ohne irgendwelche Probleme. Nur der Widerstand der Frauen hat das verhindert. Also nur, aber das ging jetzt Monate. Es war eigentlich klar, dass der Mann, der verurteilt wurde wegen sexueller Belästigung und dann auch noch der Chef wurde einer seiner Opfer, dass das eigentlich in der Schweiz gang und gäbe ist. Und die Weiber sollen nicht so dumm tun.
Das ist irre. Weißt du, ein Aspekt, an den ich gerade denken musste bei deiner klugen Ausführung. Erklärung, ne? Wie sehr wir alle geprägt sind von Hierarchieverhältnissen, die wir in Pornos mitbekommen.
Ja.
Und das sind ja unterschiedliche Männerbilder und Frauenbilder. Ne?
Ja.
Aber dass diese Männerbilder, die sehr stark auf Gewalt, Ausnutzen, Stärke, Erniedrigung abzielen, es schaffen, das Verantwortungsbewusstsein total
auszuschalten.
Ja, aber auch dieses, wir wissen doch eigentlich alle, dass wir uns in rechtsstaatlichen Strukturen befinden und bewegen. Dass es auch Strafen gibt für Unrecht. Beziehungsweise für Taten,
genau,
wenn ich mein Gegenüber verletze oder dessen Rechte einschränke.
Ja.
Und dass das überhaupt keine Rolle spielt, auch beim Fall in Wallis natürlich, ne? Da gab es ein Urteil gegen ihn, aber es hat mit der Welt, in der er sich bewegt, es hat darauf keine Auswirkungen. Ne? Also er hat eben keine Einbußen. Man fragt nicht, ist so jemand fähig,
diesen
als,
Posten,
als Chef,
also,
ich Chef find, zu fungieren, ne? Also wieder eine Hierarchie Rolle einzunehmen.
Ich möchte zwei Dinge schon einfügen, das ganz wichtig ist. Ich will einen Menschen, der zweimal verurteilt ist, die Strafe abgesessen hat oder die Strafe bezahlt, ich finde, ich hasse das, wenn dieser Mensch dann fürs bis ans Ende des Lebens arbeitslos wird oder was auch immer, gestraft wird für eine Tat, die bezahlt und gesühnt wurde. Ich wehre mich aber dagegen, gegen die Urteilskraft auch des Betreffenden selber und der Behörde, dass es eben, wenn es um neue Arbeitsstellen geht, dass sehr wohl, also dass es dort einfach ein Verantwortungsbewusstsein gibt, dass man den nicht gerade, also nicht den Bock zum Gärtner macht, wie es der Volksmund
genau.
sagt.
Und ehrlich gesagt,
und das finde ich, das finde ich extrem
und ich
wichtig.
Will das schon nochmal klarstellen. Also selbstverständlich bedeutet, eine Strafe abgesessen zu haben, dass diese Strafe abgesessen ist. Aber das bedeutet nicht, dass man für alle möglichen Positionen und auch Funktionen zur Verfügung steht. Also da sind wir dann auch sehr, sehr schnell bei Kindesmissbrauch. Also,
genau.
Was machst du mit Tätern, die wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden?
Die gehen
später wieder mit Kindern arbeiten?
Richtig.
Nein, und zwar
nein,
nie
natürlich
mehr.
Natürlich nicht, natürlich nicht. Oder? Ich wollte da einen Fall bringen aus der Schweiz, weil da jetzt die Diskussion, weil ich das mit dem Jobverlust reingebracht habe. Mhm. In der Schweiz ist diese Woche eine der großen Star-Politikerinnen mit migrantischem Hintergrund hat auf Instagram auf ein Foto gepostet mit Maria und Kind aus 1337, aus einem Kunstwerk, 20 Schüsse abgegeben. Also du siehst Maria und Kind durchlöchert, 20 Schüsse. 20
du siehst auch sie, wie sie schießt. Sie hat das selber gepostet.
Beide,
sie hat zwei
genau.
Fotos
also du
gepostet,
siehst zwei Fotos. Einmal
von
schießend
dir, wie sie
und einmal das
und
Resultat.
Und einmal ihre Ziel.
Genau, genau. Ja. Mit dem abgeschaltet, glaube ich, irgendwie so. Oder? Es gab dann einen großen Sturm, ich habe das gesehen.
Du meinst,
und
sie kommentiert das Ganze mit dem
getwittert.
Wort abschalten. Ne?
Abschalten,
so hat sie es kommentiert.
Genau.
Das macht sie, um abzuschalten.
Ja,
zu
genau.
schießen, und zwar auf eine Ikone, auf der Maria mit Baby ist, mit Kind, mit Jesus.
Richtig,
heißt er, ne?
Richtig. Und ich habe das auch kommentiert. Ich habe ganz einfach gesagt, auf Mutter und Kind schießt man nicht. Punkt. Auf Kunstwerke schießt man auch nicht. Wer Kunstwerke beschießt, verbrennt irgendwann mal auch Bilder, weil es kam mir wirklich wie eine IS-Staat-Aktion vor. Oder? Also es ist auf so vielen Ebenen daneben, was übrigens die Frau sofort dann auch realisierte mit den entsprechenden Reaktionen, den Post löschte und sich, wie heutzutage so üblich ist, mit ein paar Phrasen entschuldigte, falls ich Gefühle von jemandem verletzt haben sollte. Naja, ich habe auch getwittert, meine Gefühle sind nicht verletzt, sondern ich finde, die Handlung muss analysiert werden, auch im Rahmen eben einer gesellschaftlichen Debatte, was das heißt und wieso das so viele Menschen machen. Auch wie die Klimaschmeißer, oder? Also wenn du irgendwie Bohnensuppe an Kunstwerke im öffentlichen Raum, das ist eben dieser Nihilismus. Genau, das ist dieser Nihilismus. Und was ist passiert? Die Frau hat alle Posten verloren und unter anderem auch ihre Arbeitsstelle. Und da bin ich zum Beispiel dagegen. Also ich finde eben, das ist, also wobei natürlich der Arbeitgeber, sie arbeitet für eine große, große Werbefirma, und das ist natürlich schon, du kannst als Arbeitgeber sofort einer Arbeitnehmerin kündigen, wenn sie massiv das Image des Unternehmens beschädigt, oder? Also wenn es wirklich quasi Untergangsszenario. Es gibt im Arbeitsrecht, wurde dann auch publiziert. Mhm. Aber ich finde, und dann lief das ganze Karussell völlig außer Rand und Band, und ich fand schon, das war sehr typisch für die Schweiz, eine Hexenjagd gegen die Frau. Gleichzeitig wurde aber wieder dieser Akt der nihilistischen Zerstörung von Kulturgütern, wurde dieser Akt wieder so politisiert, dass jetzt die Rechten finden, das war nicht gut, das muss skandalisiert werden, und die Linken finden, ach nein, also wir sollen doch nicht so religiös sein, man kann schießen und schmeißen auf was man will.
Außer auf Mohammed.
Genau.
Das mal eben sagen.
Und
das wäre ein Riesenunterschied.
Führt das aus. führ das aus. Das ist ganz wichtig. Du hast das nur als kurze Bemerkung gemacht. Ja. Ich finde auch, wenn sie jetzt auf Madonna und Child links, dann den Mohammed und dann rechts noch irgendwie das Kastensystem beim Hinduismus und was auch immer es noch Religion gibt, vielleicht noch eine Yoga-tanzende Esoterikerin, wenn sie auf die schießt, finde ich immer noch nicht so gut, ganz ehrlich gesagt, unter uns. Aber ich finde, dann hat es so eine gewisse Normalität, oder? Aber wir sehen diese Verschiebung, und eben, ich möchte nur die Geschichte kurz fertig machen, jetzt ist der Diskurs so verschoben, dass diejenigen Menschen, die diese Aktion nicht so toll finden, auf Madonna und Child zu schießen und quasi wie im Jugoslawienkrieg genau diese Bilder, diese durchlöcherten Kirchen und Gottesstätten und Kulturgüter aus dem 14. Jahrhundert, das sieht alles genauso aus, dass man das eigentlich nicht propagieren sollte und feiern sollte und zeigen sollte, dass die jetzt eben als rechte Nazis und Faschos und Frauenhasser verunglimpft werden.
Ja,
oder?
Das ist, ja.
Opfer und
Kehr. Also ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich diesen Fall nicht wirklich mitbekommen habe, sondern nur sehr aus der Ferne. Ne? Ich bin momentan nicht in der Schweiz und ich glaube, in der Schweiz war die Debatte wirklich überall.
Also medial überall, ja. Absolut. Absolut.
Ich habe trotzdem so über meine Social-Media-Kanäle natürlich mitbekommen, dass Artikel erschienen sind, auch in der Schweiz. Und mir ist dieses Wort, was du jetzt auch benutzt hast, auch aufgefallen, Hexenjagd. Aha. Ich finde, das ist inzwischen ein absolutes Unwort. Und wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, das zu verwenden. Denn Hexenjagden gab es wirklich im Mittelalter. Aha. Da wurden Frauen, die über besonderes Wissen, über besondere Selbstständigkeit verfügten, umgebracht. Aha. Das sehe ich weder bei Donald Trump, der dieses Witch Hunt ja dauernd auch inflationär benutzt, aber auch bei den Medien, die das gerne benutzen für alle möglichen Fälle. Ne? Mhm. Überhaupt rein gar nicht. Ganz objektiv, muss ich sagen, habe ich mich sehr gewundert über einen Politprofi, der diese Frau ist.
Ne? Ja, das war Polit- und Werbeprofi, ja.
Politik und Werbung zu machen, dass sie es für eine gute Idee hielt, diese Fotos von sich selbst zu posten, in einer Art und Weise, die ich schon gewaltverherrlichend finde, ganz unabhängig davon, worauf sie schießt. Und das gut zu finden, gut, das ist Geschmackssache, wir haben Meinungsfreiheit, jeder darf sich so darstellen, wie er oder sie möchte. Auf ein Bild zu schießen, was eine Mutter mit Kind zeigt, was auch noch ein religiöses Symbol ist. Auch das ist möglich in unserer Demokratie, weil wir Meinungsfreiheit haben, ist das möglich.
Es wird auch überall gemacht in der Kunst, sorry. Es ist jetzt so ein alter Hut, das Christentum mit Blut zu beschmieren.
Es spricht halt nicht für sie jetzt menschlich, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es nicht strafbar. Absolut. Es wäre ein Riesenskandal gewesen, hätte sie auf eine Abbildung von Mohammed geschossen. Und das liegt daran, auch das wäre im Rahmen unserer Demokratie in der Schweiz oder in Deutschland möglich. Ne? Es wäre möglich.
Ja, absolut.
Aber der Aufschrei wäre viel, viel größer gewesen und es wäre natürlich weltweit in den islamistischen Communities jetzt nicht wirklich gutiert worden. Ne?
Also
Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten ermordet, die gewagt haben, Karikaturen über Mohammed zu veröffentlichen. Ja. Und das hätte sie sich nicht gewagt. Und natürlich war es eine Provokationsaktion, ne? um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Genau, das wollte ich auch sagen.
Die nach hinten rausgegangen ist. Ich teile deine Meinung, dass der eigentlich der, also das, was sie gemacht hat, war problematisch. Das ist problematisch.
Dieses Unwort, ja.
Hochproblematisch. Ja. Deswegen den Job zu verlieren, halte ich auch für falsch. Aber die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, also dass sachliche Kritik
nicht möglich ist mehr.
Genau, ja. Die aber wichtig ist.
Ja,
das ist
absolut.
Schon wichtig, das kritisieren zu können. Du darfst in der Meinungsfreiheit sowas machen. Das zeigt halt,
Ja, ja. Ja, aber genau das macht dann die Menschen so wütend, oder? Also, dass man nicht sagen darf, das war wirklich eine beschissene Aktion. Ich bin nicht nur in meinen Gefühlen verletzt, sondern ich finde es wahnsinnig bedenklich, gefährlich. Es ist ein Ausdruck von einem Nihilismus, der Umwertung, der Werte, und es ist auch ein für mich jetzt einfach persönlich, und ich will das sagen, ein Ausdruck einer Bigotterie, oder? Also, dass wir uns ans Christentum, mit dem Christentum anlegen, das war in den 60er und 70er Jahren noch hochgefährlich. Da hast du was riskiert mit diesem Schritt in der Öffentlichkeit. Heutzutage riskierst du nichts mit der Blutbeschmierung des Christentums. Nee, haben wir ja bei den Jeux Olympiques gesehen. Das ist absolut. Und dann kommen sie alle, diese Kulturfritzen, alle kommen dann und sagen, das ist doch toll und ihr seid so reaktionär, dass ihr das Und dann muss ich einfach sagen, Leute, eben, es wäre das Wichtigste, die Religion, die im Moment Millionen von Menschen massiv bedroht und drückt und ermordet, ist der Islam. Und wir können uns mit dem nicht auseinandersetzen. In den Demokratien. Geht gar nicht. Du änderst eine Sure und du bist ermordet. Ja. Und das ist die Bigotterie, das überhaupt nicht zur Sprache zu bringen.
Ja, und es gibt mehrere Regionen auf dieser Welt, wo auch Christen von Islamisten gejagt werden ermordet
Sudan.
Werden.
Sudan, der brutalste Krieg übrigens, das wollte ich noch bringen, der brutalste Krieg überhaupt, der jetzt stattfindet, findet im Sudan statt, und zwar schon seit Jahrzehnten. Und es geht um Islamisten gegen christlich-animistische christlich-animistische Stämme gibt's. Und Sudan ist der erste islamistische Staat, der dieses totalitäre Regime, die Massenmorde auch organisiert hat. Und über das lesen wir nichts. Nada niente. Der Kurier am Sonntag bringt einen, in Österreich, bringt einen Artikel, der brutalste Krieg ist im Sudan, und der Islam kommt mit keinem Wort vor. Und da muss ich irgendwie sagen, also nicht muss ich irgendwie sagen, sondern ich merke einfach, wir sind in einem Sprechaktpolitik gehangen, gerade in den Demokratien von Medien, Kultur und Universitäten, die uns das Denken und Sprechen enorm verunmöglichen und somit die Demokratie zerstören. Also das, was mit der Politikerin in der Schweiz passiert ist, ist eben quasi diese Anführungszeichen Hexenjagd, wäre eigentlich eine ganz normale Diskussion gewesen über eine Handlung einer Politikerin, einer Werbespezialistin, die dies als Provokation für was auch immer genutzt hat. Und ich hätte mir erhofft, dass wir darüber wirklich eine offene Diskussion haben, endlich über die ganze Kulturgeschichte, was eigentlich im Moment passiert mit dem Christentum, mit der Lächerlichmachung von allen Werten, die wir wichtig finden. Weil genau das findet ja in der Pornografie statt. Oder in der Pornografie hast du überhaupt kein christliches Menschenbild. Du hast schon gar kein christliches Frauenbild mehr. Du hast lediglich fickende Maschinen, die als Menschenbild und als Erfüllung der Lust propagiert werden und die erotische Fantasie regelrecht zu kodieren, zu kleistern, und dann in der Diskussion über die Pornografie, die dann sich auch im Alltag als Gewalt zeigen kann, die dann quasi ideologisiert wird und alles wird als reaktionär angeschaut, wenn wir es nicht so toll finden, wenn Frauen in Filmen zerstückelt werden oder eben bewusstlos vergewaltigt werden. Weil das äußert sich ja dann, wie wir sehen, auch im Alltag. Die Bilder sind nicht zu unterschätzen, oder? Also die Macht der Bilder, von denen wissen wir doch. Und deshalb ist schon mal eine Diskussion angebracht, welche Bilder wollen wir? Welche Bilder wollen wir? Welche Bilder wollen wir begehren? Als radikal soziale Tiere, die sich dann unter diese Pornomaschine unterwerfen.
Ja, und jetzt, was wären unsere Ableitungen davon, wenn so etwas passiert? Ja. Und es passiert ja immer wieder, und die Öffentlichkeitsmaschine, soziale Medien befördert das ja auch. Ne? Mhm. Wie sollte man damit umgehen?
Ja.
Also sowas verbieten kann man nicht. Und abgesehen davon sind wir gegen Zensur.
Wir sind eh gegen Verbote, Isabel Rohner und Regula Stempfli. Das ist der große Liberal. Nein, ich bin aber natürlich dafür, für breite Debatten von unangenehmen Themen, und zwar, die nicht gerade sofort ideologisiert werden, sondern dass wir mal wirklich klugen Menschen zuhören, Psychologinnen, Wissenschaftlerinnen, Frauengeschichtlerinnen und so weiter und so fort, diesen klugen Frauen, Menschen zuhören, Frauen vor allem zuhören, was das mit unseren Kindern, Jugendlichen und Menschen im Menschenbild und im gemeinschaftlichen sozialen Zusammenleben macht. Und es macht Krieg. Zum Teil. Und es macht Gewalt. Und eben, also die Pornografie, da natürlich würde ich schon sagen, also wir haben gute Pornoparagraphen, die eben Gewalt mit Kindern, mit Tieren und unmenschliche, frauenfeindliche, misogyne Darstellung verbieten. Da kannst du das schon verbieten. Weil in der Fantasie der Menschen darf das ja immer noch sein. Das ist ja der Unterschied. Ich finde, jede Pornofantasie ist für jeden Menschen, für jede Frau, für jedes Mädchen ist absolut okay. Das gibt Abgründe, die will ich, das ist okay, da könnt ihr das alles in der Fantasie haben, habe ich auch, ist kein Problem. Ich will aber diese Abgründe nicht propagiert kriegen, milliardenfach, und zwar so häufig, 1000 Bilder können nicht mehr lügen, die werden dann für wahr genommen. So wie du 1000-mal eine Lüge wiederholst, dann wird es zur Wahrheit. Und das ist das Problem an den Bildern.
Absolut richtig. Da geht es nicht nur um Pornografie, sondern es geht auch um Gewaltdarstellung, die im Gaming-Sektor, aber inzwischen ja auch einfach in der Visualisierung von Terrorakten. Also ich habe bei dem, es war ja ein Selbstporträt, ne? Von dieser jungen Frau, wie sie da stand, mit Knarre in einem Kellerraum. Ich habe an gewisse Terrorakte, wo es genau solche Bilder gab, gedacht. Ne? Mir geht es noch um einen anderen Punkt.
Also, darf ich nur schnell eine Klammerbemerkung machen? Ja. Die Politikerin schoss übrigens im Keller der eigenen Wohnung einer städtischen Traumvilla. Ihres Partners, die unter Denkmalschutz steht.
Also du meinst, sie hat sich inszeniert als Untergrundkämpferin, High Society Luxusvilla.
Genau. Okay. Ich finde eben solche Dinge auch noch sehr amüsant. Aber ça c'est entre parenthèses.
Ja, ich will auf zwei Punkte hinaus. Ja. Also ich bin absolut bei dir, was wir bei solchen Vorfällen, die sich häufen werden, brauchen, ist eine sachliche Diskussion.
Ja.
Sachlich. Das hat jetzt zwei Widersprüche. Das eine sind, wie gehen die Medien mit so einem Vorfall um, in einer Welt, die auf Clickbait funktioniert und wo jeder Klick pures Geld bedeutet.
Ja, und ich auch reinfalle. Ne? Ja, genau. Und ich auch reinfalle. Ja. Völlig reinfalle. Ja.
Und die ja absolut auf Emotionalisierung zielen, was das Gegenteil von Sachlichkeit ist. Das ist ein Problem. Zweiter Punkt, wie gehen Nutzerinnen und Nutzer damit um? Und auch da finde ich es wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass Kritik weiterhin sachlich bleibt. Und es gibt eine ganze Latte von Kritikpunkten, die man vorbringen kann. Das bedeutet aber nicht, dass man das Gegenüber, was diese Meinung nicht teilt, persönlich beleidigt. Und das
passiert
sah ich
nonstop.
Massiv. Nonstop. Und zwar von sehr, sehr einflussreichen Userinnen Männen. Und Usern.
Ja.
Männlichen Userinnen, genau, von Usern, insbesondere von Männern. Und das ist wirklich krass. Also Kritik, die von Frauen geäußert wird, in Sachlichkeit, wird mit persönlichsten Diffamierungen beantwortet. Und das ist ein Problem für unsere Demokratie. Wirklich.
Ja, das sind einfach die klassischen Einschüchterungsversuche.
Aber ich glaube, dass das die meisten gar nicht merken. Die sagen, oh, die hat eine andere Meinung, muss eine blöde Kuh sein, also schreibt blöde Kuh. Und nicht, nein, du irrst dich in dem und dem Punkt. Oder die sagen dann, ich will jetzt diese Dinge, die ich mitgekriegt habe, nur aus der Ferne nicht wiederholen.
Nein.
Ich bin erschüttert und ich bin auch in vielen Fällen, wo ich auch Journalisten kenne, echt irritiert. Also da hoffe ich doch auf mehr Medienkompetenz.
Ja, aber also die Medienkompetenz bei den Journalisten ist tatsächlich auch so emotional hochgeladen, dass sie eigentlich nur noch auf Zerstörung von gewissen Karrieren aus sind. Und das ist eben das große Zeitalter der. Ich sage ja immer, also Aliens müssen die Welt nicht mehr besetzen, so wie in den Science-Fiction-Filmen. Es reicht, dass sie die Codes auf uns hetzen, dass wir schließlich einander umbringen. Und das ist das Bittere an dieser ganzen Geschichte. Aber auch da bin ich wahrscheinlich 10 Jahre zuvor. Ich würde tatsächlich wegen Verboten, ich würde tatsächlich schon dafür plädieren, TikTok und, also ich würde wirklich dafür plädieren, die sozialen Medien zu verbieten und völlig neu zu gestalten. Also die Monopole zu durchbrechen und völlig neu zu regeln. Wie bei den Zeitungen. Also du darfst nicht vergessen, der erste große Bestseller nach dem Buchdruck war der Hexenhammer. Und der hat Hunderttausenden von Frauen das Leben gekostet.
Ja,
übrigens,
das ist nicht
was auf Wikipedia,
ne?
Was
also
auf Wikipedia, was auf Wikipedia nicht, was auf Wikipedia so nicht genannt wird. Und das mit dem Problem des Buchdrucks können wir vielleicht mal in einer anderen Podcastin aufnehmen, weil wir dort haben du und ich eine ganz andere politische Beurteilung, was Technik kann, soll und vor allem was sie da.
Weißt du, ich fände es auch viel spannender, um jetzt noch ein bisschen visionärer zu enden, nicht Plattform zu zensieren, da wäre ich absolut dagegen, oder auch Plattform zu schließen, sondern Männern ihre Geräte mal wegzunehmen für 4 Wochen. Das fände ich, das würde die
das
Welt verändern.
Das ist super. Also das ist ja noch ein radikalerer Vorschlag als meine.
Absolut. Da fällt mir auch gerade dieser Witz ein, dass ein Mann zu einer Frau sagt, wenn es Männer nicht gäbe, wer würde dich denn nachts beschützen? Und die Frau sagt, beschützen vor was? In diesem Sinn, auf das Gute in der Welt, auf die Frauen.
Die Frauen.
Und macht euch eine richtig schöne Woche oder Wochen und viel Freude und Spaß am Leben mit Menschen und an den schönen Dingen, die es auch noch gibt.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.